Ja, Heike und Joachim, ich habe ja schon erwähnt, ihr seid den meisten hier von uns wahrscheinlich bekannt, zählt fest zum Inventar hier zur Gemeinde, aber sicher ist der eine oder andere dabei, die kennen euch jetzt so noch nicht, haben irgendwie gar keinen blassen Schimmer, wer ihr jetzt seid und warum ausgerechnet ihr jetzt eben hier sitzt. Deswegen an dieser Stelle, ihr habt Gelegenheit, stellt euch doch einfach kurz vor und am besten gleich auch so den beruflichen Kontext mit anhängen sozusagen. Ladies first.
Also ich bin die Heike Gaudo. Warum ich hier sitze, ist wahrscheinlich, weil ich zu allem Thema irgendwas weiß. Wahrscheinlich deshalb. Also ich bin die Heike, ich bin 42, bin mit Frank verheiratet, wir haben zwei Jungs. Genau. Ich habe mal Verwaltungswirt studiert, also für die öffentliche Verwaltung. Habe dann da geschafft, bis ich dann bei meinem Mann eingestiegen bin, der schon, wo wir uns kennengelernt haben, selbstständiger Sporthändler war. Genau, und jetzt bin ich da mit Frank zusammen in der Geschäftsführung, hört sich so groß an, aber wir machen das halt zusammen. Genau.
Danke.
Ja, ich heiße Joachim Klink. Joachim, bin zwischen 52 Jahre alt, drei erwachsene Kinder. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und war dann über 20 Jahre lang, habe ich die unterschiedlichsten Kunden beraten. Sehr reiche, sehr arme, gläubig, nicht gläubig und habe von daher doch ein kleines bisschen eine Erfahrung, was mit Geld, was man da machen kann. Und seit etwas mehr als 14 Jahren mache ich hauptsächlich inzwischen Haus- und Wohnungsfinanzierungen. Aber das Thema Geld ist beruflich halt einfach bei mir verwachsen.
In der Umfrage war ja ein Stichwort schon gefallen, dass auch Erziehung eine Rolle spielen kann beim Thema Geld. Damit würde ich einfach mal starten und euch fragen, wie eure familiäre Prägung im Blick auf Geld war. Habt ihr schon früh in eurer Kindheit Erfahrungen mit dem Thema Geld gemacht? Heike, mit dir würde ich hier nochmal anfangen, denn heute könnte ja auch dein Mann hier sitzen, der Frank. Aber du sitzt jetzt eben hier und deswegen leg doch einfach mal los. Was waren so deine ersten Berührungen, deine frühkindlichen Erfahrungen mit dem Thema Geld? Gab es da so ein Erweckungserlebnis?
Zum Thema Familie, da fällt mir jetzt einfach, und ich erzähle mal, wie es bei uns daheim war. So, also meine Eltern, die waren auch selbstständig, aber die sind Landwirte. Genau, also die waren quasi, haben auch zusammengearbeitet. Und da war meine Mutter immer die, wo fürs Thema Finanzen, Buchhaltung und so weiter zuständig war. Aber was ich im Nachhinein als Erwachsene, wenn man da so drüber nachdenkt, schön fand, das war immer, da musste sich niemand rechtfertigen für irgendwelche Ausgaben oder so bei meinen Eltern. Es war eben völlig vertrauenswürdig und da musste, ja, konnte jeder entscheiden. Die wichtige Sache hat man das Handy zusammen beschlossen, sage ich jetzt mal. Und wir Kinder, aber ich habe noch einen größeren Bruder, wir haben nie Taschengeld gekriegt. Jetzt muss man mich aber nicht bemitleiden. Also unsere Eltern haben immer so gesagt, also wenn man jetzt quasi abends irgendwo hingegangen ist, dann durften wir uns quasi Geld nehmen. So? Okay. Und das, was wir nicht brauchten, haben wir wieder zurückgelegt. Und also ich glaube, weder mein Bruder noch ich haben das irgendwie ausgenutzt. Und das fand ich schon, wenn ich mich so verglichen habe, da ist das bei anderen anders zugegangen. Und meine Eltern haben ja jetzt nicht viel Geld gehabt, aber es hat funktioniert. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt sagen darf. Ich habe jetzt morgen meinem Frank das erzählt. Man durfte nur keine 5-Euro-Stücke nehmen. Das wisst ihr jetzt vielleicht nicht warum, aber mein Vater hat früher geraucht und 5-Euro-Stücke hat er für den Automat gebraucht. Also sonst war er großzügig, aber keine 5-Euro-Stücke.
Jojo, du hast Taschengeld bekommen?
Taschengeld bekommen, aber sehr, sehr wenig. Also eine Mark in der Woche oder sowas damals. Also das war, die meisten haben dann schon 20, 30 Mark im Monat bekommen. Ich habe quasi ein Mini-Taschengeld bekommen. Mein Vater war Alleinverdiener, vier Kinder. Von daher war Geld auch immer nicht wirklich viel da. Aber es war auch bei uns so ähnlich, wie Heike das erzählt, dass wenn wir weggegangen sind, dann haben unsere Eltern, wenn ich ins Kino wollte, dann hat meine Mutter mir das Geld dafür gegeben und ich konnte mir es nehmen. Geld war immer eher etwas knapp, aber es hat uns an nichts gefehlt, sondern wenn wir dann gegangen sind, dann durften wir auch weggehen, wir durften Geld fürs Kino bekommen und so weiter. Und vor allem wurden wir dazu erzogen, dankbar zu sein für das, was wir haben und dass wir einfach auch diese Äußerlichkeiten, die anderen hatten dann Markenklamotten und wir nicht und sowas, dass das einfach unwichtig ist. Das war auch was, was ich heute im Rückblick einfach als Wert betrachte, dass diese Sachen, die Geld kosten, die nach außen zeigen, dass man Geld hat, dass das von meinen Eltern her so erzogen wurde, dass das einfach nicht relevant ist.
Da fällt mir auch das Wort Zufriedenheit ein. Wenn ihr was von meinen Eltern gelernt habt, dann Zufriedenheit. Und die hatte jetzt wirklich nicht viel. Es hat ihnen nichts gefehlt. Ja. Also das, da habe ich deutlich höhere Ansprüche wie meine Mutter oder so.
Ihr geht jetzt ja aus beruflichen Gründen etwas mehr als mit Taschengeldniveau um. Da sind ja teilweise schon auch ganz andere Größenordnungen da, über die ihr dann auch entscheiden müsst. Vorhin haben wir es gehabt von den Vorstandsgehältern der städtischen Betriebe in Stuttgart, die dann gesellschaftlich sozusagen eine ganz andere Rolle spielen. Aber keine Ahnung, was ihr so verdient pro Jahr, aber würdet ihr euch jetzt einfach mal rein subjektiv als reich bezeichnen oder schiebt ihr das ganze Thema irgendwie auf die Top 2-3% in Deutschland?
Also das mit dem Verdienen ist natürlich immer relativ. Ich glaube, dass mein Einkommen, ich bin selbstständig, deutlich höher ist wie das der meisten Angestellten. Aber meine Kosten sind auch höher. Ich glaube, dass Heike und Franks Einkommen noch mal viel höher sein, also nicht Einkommen, Einnahmen deutlich höher sein muss, weil einfach die ja noch viel höhere Fixkosten haben. Das heißt, die Gefahr besteht oft, dass man Einnahmen mit Gewinn verwechselt. Das, was am Schluss übrig bleibt, das ist das, was dann ein Gehalt gleichzusetzen ist, vor allem bei Selbstständigen oder bei Leuten, die eine Firma haben. Und da kommen halt, geht noch Steuer weg, da gehen Versicherungen weg und natürlich auch Personalkosten und Ähnliches. Aber, also um das einfach zu relativieren, aber ja, ich fühle mich tatsächlich als reich aus zwei Gründen. Als Banker würde ich sagen, dass das Thema Eigentum in dieser Schere, die immer mehr auseinandergeht zwischen Arm und Reich, dass da Immobilieneigentum hilft, von der einen Seite auf die andere zu kommen. Das ist eine rein menschlich-bänkerische Antwort. Das Zweite ist, ich habe nie Hunger leiden müssen. Ich habe immer genug zu essen gehabt. Ich habe immer Versorgung, habe ich immer erlebt. Und von daher, ja, ich bin reich.
Ein Punkt in der Umfrage war ja auch, wie gut oder schlecht man mit Geld wirtschaften kann. Die meisten haben das ja relativ positiv für sich beantwortet. Der eine oder andere hat vielleicht auch da eher so den Schieber nach links gemacht oder so. Also hast du irgendwie Tipps? Es gibt ja viele Bücher so auf dem Markt, 5 Schritte zum Millionär und so. Gibt es irgendwelche Punkte, die du so einfach mal ex aermolo nennen kannst, wie man endlich ein paar Stufen höher kommt?
Also aus meiner Sicht auch da wieder das ganz klassische Aufschreiben, was passiert mit dem Geld, wo bekomme ich Geld her und wo geht es hin. Gerade in der heutigen Zeit verschrinnt das Geld einem zwischen die Finger durch und man weiß gar nicht genau, wohin. Und wenn man sich dann mal das aufschreibt, ob in einer App oder in einem Haushaltsbuch, dann sieht man mal, wohin das Geld fließt. Und dann kann man sich Gedanken machen, ist es mir das wert, dass ich sage jetzt mal, jeden Tag essen gehen muss oder jeden Tag mir morgens eine Brezel kaufe, dann ist das im Monat auch 20 Euro. Also das sind unterschiedliche Themen. Dann sehe ich, wohin mein Geld fließt. Und dann kann ich neu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Also das ist so ein Hauptthema. Und wenn man dann nicht weiterkommt und Schwierigkeiten hat, dann mit jemandem sprechen, der in der gleichen Lebensphase ist, der Kinder hat, die gerade studieren oder sowas. Und dann einfach offen sprechen, hören, wie machen die es, um einfach dann zu lernen, worauf achten die. Und dann lernt man da dazu. Das sind so zwei Tipps, die ich geben kann. Ja. Für die sich schwer tun, mit Geld umzugehen.
Ja. Heike, das Gras auf der anderen Seite vom Nachbar ist ja grundsätzlich immer grüner als das eigene Gras.
Soll ich noch sagen, ob ich reich bin?
Ach so, richtig, danke. Vielen Dank für die Info.
Ich gucke, dass ich zu Wort komme. Nein, Spaß. Ich habe mich auf die Frage vorbereitet, das will ich Sie auch sagen. Die Frage nach dem Reichtum. Also wenn man mit unserem Kleinen so ein Auto fährt und man sieht tolle Autos, die vielleicht sogar auf seinem Kalender vorkommen, also ich meine da Lamborghinis oder was es nicht alles gibt, also ich kenne die gar nicht, aber dann ist das für den Beweis, dass derjenige reich sein muss. Also was man Auto fährt, also er wird euch beobachten, was ihr für Auto fahrt und dann dementsprechend seid ihr reich oder nicht reich. Ich würde ein paar Punkte machen, das sind auch Fakten, aber ich sage dann nämlich zum Aaron auch immer, Aaron, wir sind auch reich. Und ich meine das demütig reich. Ich kann ernsthaft am Ende vom Monat auch noch zum Supermarkt gehen und muss nicht überlegen, was ich heute einkaufe. Wir haben das Vorrecht, sowas zu machen wie Urlaub und das sogar vielleicht zweimal im Jahr. Luxus. Mhm. Und ich kann sogar noch für das Alter vorsorgen, kann was zurücklegen. Luxus. Also wenn wir nicht reich sind, wenn das alles auf mich zutrifft, dann frage ich mich, dann hätte ich eine komische Sicht.
In der Vorbereitung hast du aber dann auch erwähnt, dass also Vergleichen trotzdem auch ein Thema ist, was du auch kennst irgendwo. Inwieweit hast du selber für dich auch schon Unzufriedenheit erlebt oder wo du so in dieses Vergleichen gekommen bist?
Das kommt immer wieder, dass man irgendwas bei jemand anders sieht und denkt, ja, hätte ich auch gern. Aber es ist jetzt nicht mein Lebensproblem, da habe ich andere. Aber ich weiß genau, wie es war. Ich habe fertig studiert gehabt und ich hatte den Job, den ich eigentlich wollte. Ich war auf einer kleinen Gemeinde, hatte dann, also wenn es nur 3 Amtsleiter gibt, ist man halt, wenn man studiert hat, 3 Amtsleiter. Das habe ich mir so ausgesucht und hatte viel Verantwortung und hatte das Geld, das mir zugesagt war. Also das ist ja bei den Beamten ganz einfach. Das weißt ja schon, wenn du studierst, du kriegst, wenn du fertig bist, A9, die Lehrer kriegen A11, A12, irgendwas, das weißt ja. Aber wenn ich mich dann verglichen habe mit meinen Freundinnen, die mit mir Abi gemacht haben, die jetzt BWL studiert haben und dann beim Bosch oder so waren, die haben tatsächlich eben nur 35 oder 38 Stunden Woche gehabt, haben viel mehr Geld verdient wie ich, dann bin ich echt unzufrieden geworden und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich sitze abends in den blöden Sitzungen rum und so. Aber ich habe mich dann immer wieder, halt, ich habe das, was ich verdiene, das war mir zugesagt, mehr war nie zugesagt. Und eigentlich hatte ich den Job, den ich super gern gemacht habe. Mhm. Aber Vergleiche ist immer mega gefährlich. Mhm.
Joachim, du hast das Thema ja auch insofern bei deinen Klienten, bei deinen Kunden, dass da sehr große Träume auch behandelt werden. Einer der größten Träume in Deutschland, Traum vom Eigenheim. Momentan platzt er immer mehr. Bist du da als Seelsorger auch irgendwie aktiv oder wie handelst du das, wenn auf einmal ein Traum platzt und du einer vierköpfigen Familie sagen musst, das klappt einfach so nicht mit der Finanzierung?
Also das passiert gerade tatsächlich relativ häufig, dass ich Träume zerstöre und ich habe jetzt fällt mir wirklich spontan gerade eine junge Frau ein, die vor einem halben Jahr den Termin ausgemacht hat, zum Gucken, was man finanzieren kann. Und dann kam halt nicht ein Kind, sondern es kamen Zwillinge. Und das hat denen ihre finanzielle Planung komplett durcheinander geworfen, zusätzlich dazu die gestiegenen Zinsen. Die saß wirklich extrem frustriert vor mir, als ich ihr im Prinzip sagen musste, so wie das Einkommen ist, funktioniert es nicht. Das Schlimme ist ja, wenn man jetzt noch ein kleines bisschen gesellschaftspolitisch redet, das mit den Mieten bei einer vierköpfigen Familie ist ja auch nicht besser. Das kostet ja auch viel und die Mieten sind im Verhältnis zu den Zinsen eigentlich zu niedrig und eigentlich sind sie zu hoch fürs Einkommen und die normalen Ausgaben. Also da sind wir gerade in einer schwierigen, herausfordernden Situation und da kommen schon auch fragen, ja, aber mein Kollege hat doch, mein Nachbar hat doch letztes Jahr noch gekauft, ja, aber da waren die Zinsen deutlich niedriger. Also da passiert es tatsächlich, und da dann den Blick wegzuwenden von dem, was haben andere, und zu dem, was habe ich, das kann ich als in meinem Beruf natürlich nur bedingt machen, da kann ich Hoffnung verbreiten, weil es jetzt gerade so ist, aber das heißt ja nicht, dass es immer so ist. Und das Zweite ist, und das erlebe ich vor allem im beruflichen Umfeld, in einem Finanzberuf vergleichen sich auch die Kollegen sehr stark. Da geht es oft darum, was fährt man für ein Auto, was für eine Marke hat der Anzug. Und da merke ich, und da bin ich sehr dankbar dafür, wie leer dieses Vergleichen macht. Das hilft einfach nicht weiter. Wenn ich ein Auto fahre zum Preis von einer Eigentumswohnung, komme ich nicht schneller ans Ziel. Das hilft überhaupt nicht, dass ich schneller bin. Ich fahre im Zweifel auch nicht mal bequemer. Im Stau stehe ich genauso, ob ich ein 200.000 Euro Auto habe oder ein 5.000 Euro Auto. Und da habe ich, zum Glück bin ich sehr, auch da meiner Erziehung sehr dankbar, dass dieses Thema Vergleichen und Neid bei mir nicht so arg stark ausgeprägt ist. Und das ist wirklich ein Geschenk.
Jetzt ist ja so, ihr lebt beide euren christlichen Glauben sehr authentisch, seid aktiv im Gemeindeleben. Ihr hängt ganz bewusst euren Glauben morgens nicht an der Garderobe ab, wenn ihr ins Geschäft geht. Ich würde einfach mal wissen, hilft euch euer Christsein im Geschäft, oder ist es manchmal sogar umgekehrt, dass ihr euch wünschen würdet, mal den Glauben dann doch an den Haken zu hängen, um irgendwie ein bisschen ruppiger durchzuziehen, wie es vielleicht andere Kollegen tun. Wie ist das, Heike?
Also es gibt beides. Ich meine, als Einzelhändler waren wir jetzt zum Beispiel von Corona stark betroffen. Und also wenn ich da mein Glauben nicht gehabt hätte, wo ich dann doch weiß, dass Gott mein Versorger ist und nicht das, was der Frank und ich täglich machen. Puh, das war trotz Glauben eine harte Zeit, wenn du so nicht weißt, wann du wieder aufmachen darfst. Das ist eine, also das hilft brutal. Es ist aber auch eine Herausforderung, weil wir als Christen eine besondere Messlatte haben, sage ich mal, was Werte angeht und so. Und also ich will jetzt nicht über irgendwelche andere Geschäftsleute, da gibt es ja zum Glück in Deutschland sehr viele ehrliche Geschäftsleute, aber wie nenne ich es jetzt mal? Man hat Spielräume in dem, wie man handelt, was Steuern angeht, oder bei Corona-Beihilfen, da gab es auch Spielräume, was gebe ich an, was gebe ich nicht an oder so. Und das kann man jetzt auf zwei Seiten sehen. Zum einen sage ich, ja, Gott gibt uns da klare Richtschnüre, was man angibt und was nicht. Auf der anderen Seite denkt man vermeintlich, da haben es die anderen jetzt einfacher, wenn sie vielleicht das großzügiger beantragen, wie es ihnen vielleicht zusteht oder so. Und da muss man sich immer wieder eben orientieren, immer wieder aufs Neue zu sagen, nee, an einem Geld, wo ich nicht nach Gottes Auge verdient habe, da liegt kein Segen drauf. Aber es ist immer wieder Herausforderung, weil es eben, das wissen wir alle, Spielräume gibt. Und als Selbstständiger hat man mehr Spielräume, wie wenn man seinen Monatslohn kriegt. Ja, ja. Da sind es dann andere Fragen, wie hänge ich mich in Beruf rein? Also jeder hat ja so seine Herausforderung. Und da hat man als Christ eben schon eine klare Ansage, denke ich, dass man im Geschäft alles gibt, sage ich mal, auch wenn man jemand anders schafft. Also jetzt, die Probleme hat jetzt jeder, ob er selbstständig ist oder nicht.
Ich glaube auch, dass in jedem Beruf man seine Herausforderungen hat, wie man im Alltag hat, seinen Glauben zu leben, auch ehrlich zu bleiben, diese Werte zu leben. Und als Selbstständiger hat man da mehr Spielräume, als jemand, der mit Geld zu tun hat, hat man vielleicht noch mal mehr Spielräume, Sachen zu gestalten und dann so zu gestalten, wie es dann ein eigener Vorteil ist oder ja. Und da ist schon.
Hättest du mehr Geld auf dem Konto, um mal reinzugrätschen, hättest du mehr Geld auf dem Konto, wenn du deinen Glauben nicht leben würdest?
Ja, deutlich.
Okay, das ist eine klare Antwort, oder? Habt ihr also, gehört?
Also die Möglichkeit, wenn man merkt, einerseits Kunden, wie sie einem vertrauen und das Vertrauen lässt sich ausnutzen, wenn man das will. Und auf der anderen Seite aber auch die Geschäftspartner, in dem Fall Bank oder LBS, da anders zu handeln. Auch da hätte ich Möglichkeiten, mehr Geld zu generieren, auch meinen Kollegen gegenüber und sowas. Und das ist schon immer eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn dann mal Klarheit herrscht und wenn meine Kunden merken, ich bin ehrlich und ich berate sie ehrlich und dann auch mal sage, ein Tipp gebe, an dem ich nichts verdiene, dann merken die das und schätzen das und vertrauen mir dann noch mehr, sodass es sich oftmals langfristig auszahlt. Kurzfristig hätte ich mit deutlich mehr Geld und es gibt auch leider gerade im Finanzbereich viele, die kurzfristig dann auf schnelles Geld aus sind. Nicht alle, auch da gibt es genug Ehrliche, wie überall. Aber wenn man dann den Glauben lebt und vorlebt und das der Kunde merkt, zeigt sich das und bei den Kollegen ist es ähnlich. Dass mein Kollege und ich, mit dem ich im Büro bin, wir vertrauen uns blind, auch in Geldsachen. Meiner Assistentin würde ich die PIN für mein Online-Banking geben. Hätte ich gar keine Probleme damit, weil ich ihr zu 100% vertraue.
Um mal auf das Thema Spenden zu kommen. Viele Menschen spenden ja regelmäßig, ob sie nun glauben oder nicht glauben, ob sie was damit zu tun haben oder gar nicht. Dann gibt es große Spendengalas, Mäzene werden namentlich genannt. Ihr drückt auch Geld ab, aber Heike, ich würde dich mal fragen, schmerzt das auch mal zwischendurch oder ist das immer mit völliger Coolness verbunden?
Ganz ehrlich, ich spende nicht immer gern und der Frank auch nicht. Also, wir für uns sind klar gesagt, wir tun einen Teil eben von dem, was bei uns eben monatlich quasi ausgezahlt wird. Das ist aus dem Grund, dass man sich ja so ungern von dem selber verdienten Geld irgendwie trennt. Also so sage ich es jetzt einfach mal, so fühlt es sich nämlich an. Das sind Daueraufträge. Dann muss man sich nämlich da überhaupt gar keine Gedanken mehr drüber machen und muss der Trennungsschmerz von dem Geld, das man verdient hat, der ist einfach automatisiert. Also der kommt ja dann nicht immer. Aber wir Selbstständige haben ja manchmal, wenn es gut läuft, kriegst du dann ja eine Tantieme oder eine Gewinnausschüttung, wenn was da ist. Und sich dann wieder über Gedanken zu machen, was machen wir jetzt mit dem Teil, wo eigentlich eher für Gottes Sache sein sollte. Also ganz ehrlich, und deswegen sitze ich wahrscheinlich da, weil ich halt das auch ehrlich bekennen kann, nö, es fällt nicht leicht. Ganz ehrlich manchmal, weil dann man immer wieder in dieser Gefahr ist, ha, ich habe es mir ja verdient. Aber fühle tut sich halt so manchmal auch.
Das war eine sehr ehrliche Antwort. Ja, da kann man mal Applaus dafür geben, oder? Ja, es ist nicht immer so viel Ehrlichkeit wegen diesem Thema. Aber das einfach mal so als O-Ton zu hören. Bist du überhaupt ein sehr ehrlicher Mensch?
Ja, ich bin da nicht glücklich damit, das sei zu schwer.
Jojo, du hast auch mal in der Vorbereitung erzählt, auch von einer Spendenerfahrung. Wie ging es dir damit?
Ja, die habe ich eigentlich gesagt, ich komme später dran, aber ist okay. Zuerst mal grundsätzlich, ich habe die Erfahrung gemacht, also einmal glaube ich, dass Geld Geschenk und Auftrag ist. Das heißt, wir haben Geld geschenkt bekommen, dürfen uns dann auch was gönnen. Dafür haben wir das Geld auch geschenkt bekommen. Und wir haben gleichzeitig einen Auftrag, davon auch was weiterzugeben. Und mein Thema, weil ich das auch mir schwer gefallen ist, war tatsächlich auch, wenn Geld reinkommt, dann gleich wieder mit der Aufträgen Geld wieder rauszugeben. Als Selbstständiger kriege ich jede Woche Geld. Das ist toll. Also
auch nicht schlecht.
Wenn ich Geld verdiene, kriege ich jede Woche Geld. Schwierig ist dann, wenn dann halt mal einen Monat nichts kommt. Das kommt auch vor. Und mal grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn das Geld reinkommt, dann gleich wieder was rausgebe. Quasi die Erstlingsfrucht. Nicht von dem, was übrig ist, noch was abzugeben, sondern Erstlingsfrucht heißt nach meinem Verständnis früh was rausgeben. Und ich habe jahrelang gemerkt, und das ist jetzt die Einleitung zu der Geschichte, die du hören möchtest, dass Gott es beschenkt, dass es Gott belohnt hat, dass ich Geld gegeben habe und Gold, und da kam dann wieder, ich sage mal, mehr Geld zurück. Ich habe teilweise mich selber gewundert, woher Geld kommt. Gott hat es einfach belohnt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich toll bin, sondern weil Gott toll ist. Und hat es, und deswegen ist mir es dann auch mit der Zeit im Üben immer leichter gefallen, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Aber dann kam halt auch mal eine andere Erfahrung. Und die ist jetzt wirklich, die hat auch geschmerzt. Ich merke, dass Gott mich manchmal herausfordert. Und letztes Jahr hatte ich den Eindruck, ich solle einer Familie, die hat eine sechsköpfige Familie, die leiten ein Glaubenswerk, haben ein sehr, sehr niedriges Einkommen, ich sollte denen Geld spenden. Und zwar nicht bloß, also schenken, nicht bloß ein bisschen, sondern schon einen ansehnlichen Betrag. Und an dem Tag, als ich mich entschlossen habe, das zu machen, kam eine Rechnung. Und zwar eine sehr hohe Rechnung. Die hatte ich vergessen, gebe ich zu. Die hätte auch schon 4 Monate früher kommen sollen. Die kam genau an dem Tag, als ich gesagt habe, ja Gott, ich bin gehorsam, ich schenke das Geld, obwohl es jetzt nicht so ist aus dem Überfluss, sondern das hat schon meine Ressourcen nahezu, also meine Liquidität nahezu komplett aufgefressen. Und jetzt muss man einfach wissen, dass Selbstständige alle Vierteljahr Steuer zahlen. Also sprich, jedes Quartal zweimal im Monat, einmal Gewerbesteuer, einmal Einkommensteuer. Und das Geld muss ich dann zahlen, weil Finanzamt ist da sehr humorlos in Sachen Verzögerung. Und diese Rechnung war eine Nachzahlung. Und genau, ich habe dann gedacht, ja, das ist ein Angriff, so geistlich, Gott wird es wieder wie die letzten Jahre auch beschenken. Und habe das Geld trotzdem verschenkt, konnte dann wirklich mit allerletzter zusammengekratzten Mitteln die Steuernachzahlung zahlen. Und ab dem Moment war es wie abgeschnitten. Ich hab ein halbes Jahr lang echt kratzen müssen. Echt. Es war extrem. Und das Spannende für mich ist, ich war mir sicher, das war jetzt nicht, dass Gott mich bestraft hat oder sonst irgendwas, sondern aus irgendeinem Grund war ich mir sicher, Gott möchte mich trainieren zu vertrauen, dass er der Versorger ist. Weil ich kann leicht sagen, Gott ist mein Versorger, wenn ich noch genug Geld auf dem Konto habe. Wenn aber keins mehr da ist, dann ist es mit dem Gott ist mein Versorger eine ganz andere Nummer. Und ich habe ja davor den Überfluss gehabt. Das war für mich schon eine Umstellung, gebe ich zu. Ganz extrem, und bloß damit ihr das wirklich versteht, ich habe meinen Friseurtermin Wochen rausgeschoben, weil ich die 30 Euro für den Friseur nicht hatte. Ich bin an einem Tag morgens aus dem Haus und habe mein letztes Frühstück gegessen und hatte kein Geld, also hatte noch 5 Euro in der Tasche. Und wirklich auf dem Konto war alles an der Grenze. Nur damit ihr das versteht. Das Spannende, Gott hat mich trotzdem durchgetragen. Gott hat mich versorgt. Aber jetzt mal tatsächlich etwa ein halbes Jahr lang nicht aus Überfluss kommt neuer Überfluss, sondern jetzt auch mal die andere Seite. Und es hat, wie gesagt, ein halbes Jahr gedauert. Danach hat sich das wieder relativiert. Das heißt, dann war es so, dass es immer noch nicht das alte Üppige war. Aber immer dann, wenn ich Geld gebraucht habe, kam das Geld. Auch das war verrückt. Da kam die Steuervorauszahlung und dann kam plötzlich kurz davor das Geld, das ich gebraucht habe dafür. Für mich, ich bin mir sicher, dass, wie gesagt, Gott mich das lehren wollte, vielleicht auch, damit ich davon heute erzählen kann, dass das mit der Versorgung, Gott ist mein Versorger, lässt sich leicht sagen, wenn man Geld auf dem Konto hat. Wenn es mal nicht der Fall ist, dann ist das eine andere Sache. Und das ist das, was ich daraus lernen möchte und gelernt habe. Ich habe gekämpft, meine Daueraufträge nicht zu reduzieren. Es war echt hart für mich, das nicht zu tun. Ich habe es nicht gemacht, bin ich dankbar, dass ich es nicht gemacht habe. Genau. Übrigens seit Anfang April jetzt das erste Mal, dass ich wieder Rücklagen bilden kann. Also ich will sagen, ich bin reich beschenkt. Ich habe vorher gesagt, ich bin reich und dazu stehe ich. Ich will nur sagen, Gott schenkt das eine, Gott schenkt das andere. Versorgen und darauf vertrauen, Gott ist mein Versorger, lässt sich leicht sagen. Und die Frage ist, glaube ich, und jetzt nehme ich einen Teil davon vorweg, aber das ist mir heute auf der Fahrt hierher nochmal deutlich geworden. Die Frage ist, wie viel Sicherheit gibt mir mein Geld? Wenn ich welches habe, kann ich leicht sagen, ich vertraue Gott. Wie ist es andersrum? Wie viel Sicherheit gibt mir das?
Man sieht auf jeden Fall, dass du jetzt wieder einen frischen Haarschnitt hast und freuen uns, dass du auch dieses Tal durchschritten hast. Ja, jemand hat mal gesagt, Geld allein macht nicht glücklich. Man braucht auch Aktien, man braucht Gold, man braucht ein fettes Auto und Edelsteine. Jesus hat das Thema ja oft sehr zugespitzt auch angesprochen. Das Kamel, das eher durchs Nadelöhr geht als ein Reicher in den Himmel. Der reiche Jüngling, der alles Hab und Gut verkaufen soll, den Armen geben soll. An einer Stelle in der Bibel heißt es, wer Geld lieb hat, der bleibt nicht ohne Sünde. Also kennt ihr das, so auch in den Griff genommen zu werden, dass das einfach kein genug gibt, dass man den Hals nicht vollkriegen kann und dass man irgendwie in so einem Rausch ist oder wie?
Also Rausch vielleicht nicht. Nee, aber ich habe mich aber gerade wiedergefunden, wo der Joachim das erzählt hat. Also wir haben uns, wo wir uns getroffen haben, gleich mal geschumpft, warum er nichts gesagt hat. Ich hätte dich dann vielleicht zum Friseur geschickt. Aber toll, dass du das durchziehen wolltest. Nee, ich habe mich wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Das muss ich eben, wenn man jetzt wirklich, und ich sage das jetzt so, gesegnet ist, wenn man gute Einkommen, dass man eben auf das halt auch seine Sicherheit baut. So. Und sich darauf verlässt und auf seine Rücklage. Also wir als Geschäftsleute, wir brauchen halt immer, also Liquidität ist halt das volle Thema und so, und auf das verlässt sich dann auch. Also du musst immer gucken, dass wir kriegen halt jeden 10 Tage eine riesige Rechnung für unsere Ware, die kommt, weil die ja alle bezahlt ist, ob wir sie jetzt gut verkaufen werden oder nicht, das ist halt unser Risiko. Und da ist das Liquidität und dann, okay, passt und so. Oder auch privat, wenn es um Altersvorsorge geht, da kannst du noch, da gibt es dann die Bänkler, die verkaufen einem dann noch Sicherheit und so, und die argumentieren ja auch gut. Und dann ist die Frage, die habe ich mich mal gestellt, wo ich dann mein eigenes Geld gehabt habe, da war ich noch nicht mit dem Frank verheiratet, da war es dann so, ist das jetzt eigentlich richtig, dass ich mehr Geld in Altersvorsorge stecke, als an Gott abgebe? So? Also das sind dann so Richtschnüre, wo du dann überlegst. Ich hatte nämlich solche Tabellen tatsächlich gemacht, so Haushaltsbuch, mache ich heute ehrlicherweise nicht mehr. Aber ist das jetzt richtige Gewichtung? Und diese Sicherheit, also ich bin in dieser Gefahr schon brutal. Also zu sagen, ja, da kann nichts passieren. Ich meine, man muss, wenn man Familie hat, wenn man Geschäft hat und Mitarbeiter, muss ja auch vorsorgen. Aber Vorsorge und sich in Sicherheit wiegen, und auf das halt zu verlassen, auf seine eigene Arbeitsleistung, ist halt schon eine Gefahr. Und die sehe ich bei uns schon. Also
ich glaube, genau das ist das Thema. Was gibt mir Sicherheit? Dieser Rausch, diese Segensdusche, da stellt man sich gerne drunter. Und die genieße ich auch. Und da gewöhnt man sich dann auch, ehrlicherweise, kann man sich daran gewöhnen. Sondern wirklich die Frage ist, was das Herz macht. Und ich habe durch meinen Beruf schon über die letzten, inzwischen deutlich über 30 Jahre, ja alle möglichen Menschen erlebt, auch Christen erlebt, die einen mit viel Geld, die anderen mit wenig Geld. Und ich habe gemerkt, was Geld mit den Menschen macht, dass Kunden, die kein Geld haben, glücklich und zufrieden sind, weil sie es einfach nicht darauf ihren Wert gesetzt haben. Andere, die viel Geld haben, haben immer die Sorge, da will jemand an mein Geld, und haben immer Angst und immer und das hat die krank gemacht und hat sie gefangen genommen, auch bei den Christen. Und wir im süddeutschen Raum, im Schwäbischen, haben die Prägung, dass wir uns immer als arm sehen. Das Depot und die Versicherung und die Wohnung, die man vermietet hat und was weiß ich was, das zählt ja nicht, das ist ja bloß ein bisschen. Also wir sehen uns gerne als arm, weil wir im Schwäbischen ja noch Hählinge, sagt man ja, Hählinge das Geld hat. Und ich merke es, wenn ich mit Christen mich über Geld unterhalte, wie sehr die eigene Prägung das dann regelt und wie sehr die eigene Prägung einem dann das, man muss doch, Gott hat uns doch auch Verstand gegeben, wir müssen doch vorsorgen. Ja, ist eine schöne Begründung. Und es ist ja auch nicht unwahr. Die Frage ist, wo habe ich mein Herz? Wie sehr verlasse ich mich auf das, was da ist? Die Beispiele in der Bibel zeigen immer, das extremste Beispiel, seht die Lilien auf dem Felde, seht die Spatzen und so weiter, wo das Gott der Versorger ist. Und ich glaube, wenn unser Herz das verstanden hat, dass Gott der Versorger ist, ist das Bankkonto völlig egal.
Ich wollte jetzt als Nicht-Schwabe nicht das Fass aufmachen, aber wenn du das gemacht hast, ist das auf jeden Fall okay so. Wenn ihr mal den Satz vervollständigen würdet, Geld macht nicht glücklich, wie lautet er dann am Ende? Geld macht nicht glücklich, aber?
Wir haben die Frage ja vorher schon gekriegt, aber mir schaut daheim nichts Gescheites dazu eingefallen. Weil ja, man sagt schon, es beruhigt. Und ich hänge jetzt zum Beispiel auch nicht am Geld, sondern ich gönne mir gern was, sage ich immer. Also das Geld, aber ich gönne mir schon gern was. Also ich bin so ein Genießer, sage ich jetzt mal. Aber Geld macht nicht glücklich, man braucht es halt, sage ich, würde ich jetzt halt mal so sagen. Aber glücklich macht es definitiv nicht. Mhm. Also.
Geht mir ganz genauso. Ich habe mir auch überlegt, was kann ich darauf antworten. Der Standard wäre beruhigt, aber es beruhigt nicht immer. Es beunruhigt auch, fehlendes Geld beunruhigt auch. Mich kann ich ganz genauso unterschreiben, wie du das sagst. Ja.
Vielleicht habt ihr ja auch noch spontan irgendwelche Ideen. Ihr habt gemerkt, das sind ja hier auch zwei Gäste hier heute Morgen, die durchaus auch in der Lage sind, auch vielleicht spontan zu antworten. Ich krieg's vielleicht auch hin. Wenn ihr eine Frage habt, einen Kommentar, dann schießt los. Ich komme dann mit einem Mikro auf euch zu und dann dürft ihr einfach mal eine Frage loswerden, die wir hier auch noch vielleicht nicht abschließend erörtern können. Könnt auch einen Kommentar hinterlassen. Jetzt ist es an euch, noch auf den letzten Metern noch eine Frage loszuwerden an uns drei oder an die beiden, an Jojo, an Heike, einen Kommentar.
Oder haben wir euch irgendwie aufgeregt? oder
so? Nix, keine Rückmeldung. An dieser Stelle will ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Für eure Bereitschaft, für eure Teilnahme, für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit, bei dieser Talkrunde mitzumachen und Rede und Antwort hier zu stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle euch. Und jetzt stellen wir uns unter Gottes Segen. Der Geber aller guten Gaben, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.